Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Heute eine Stunde nach der Rede von Jerome Powell beim Notenbanker-Symposium in Jackson Hole. Ich bin Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und ich bin Andreas Lipko von Comdirect.
Und der Vorsitzende Jerome Powell hat gesagt, er will den Kampf gegen die Inflation entschlossen fortsetzen. Zudem spreche die historische Erfahrung dagegen, die Geldpolitik zu früh zu lockern. Also alle, die gedacht haben, nach einer Inflationsrate von 8,5, ist auch nicht gerade niedrig, ne, dass die Fed den Fuß vom Gaspedal nimmt, die wurden ja schon Freitag ein wenig aus ihrem Wolkenschloss geholt und heute wurden dann auch die letzten rausgeschmissen. Oder sie ist so eine andere Möglichkeit, als nochmal 75 Basispunkte am 21. September, wenn die Fed tagt.
Ich will auch nochmal einen kleinen Zusatz machen. Er hat ja nicht nur gesagt, dass er sozusagen entschlossene Inflation entgegentritt, sondern es war auch noch wichtig, was für eine Begründung er angeführt hat. Er hat ja gesagt, das ist eine nachfrageindizierte Inflationsentwicklung. Das bedeutet, dass wir einen Angebotsschock auf der einen Seite haben durch die Lieferkettenstörung, aber eine weiterhin hohe Nachfrage nach Produkten und er dieser Nachfrage bzw. dem Angebot Schock entgegentreten will. Und das ist ja momentan genau der Punkt, wo jeder erstmal kurz innegehalten hat und sich überlegt hat, ob wir alle noch auf dem gleichen Planeten leben. Aber es ist halt wirklich so, dass halt die Fed entsprechend die Zinspolitik danach ausrichten wird, wie sich das Konsumverhalten darstellt und nicht, wie sich sozusagen die Einflussfaktoren wie Energie und so weiter, Energiepreise sich dargestellt haben. Das ist natürlich eine ganz interessante Kehrtwendung, weil halt viele doch den Fokus drauf hatten auf Erdölpreisentwicklung, auf Energieträgerpreise generell und natürlich auf die Frachtraten und so weiter und so fort. Und die Fed guckt aber wirklich tatsächlich eher auf diese harten Fakten, die sozusagen ganz klassischerweise eben aus dem Inflationskorb dann eben kommen und zwar nicht von der Energie, sondern aus der Kernrate heraus und das ist halt spannend und demzufolge ist da glaube ich doch dann nicht nur die ein oder andere Bubble geplatzt, die man da sich jetzt im Kopf hatte und tatsächlich gedacht hat und gehofft hatte, dass es zumindest mal auch kein langer Zinsanhebungszyklus wird, sondern eben wie du auch sagst, natürlich die Dynamik eine andere ist. Ich denke aber trotzdem nicht, dass wir 75 Basispunkte sehen werden am 21. September. Genau, sondern ich glaube, dass wir 50 Basispunkte sehen werden. Die Worte waren klar, die gewählt wurden und ich glaube, die Warnung ist auch komplett in den Märkten angekommen und wenn man jetzt dem einen so einen großen Schritt folgen lassen würde, dann nimmt man sich ja wieder so ein bisschen auch das Pulver raus. Also von daher, die Fed und die Fed-Vorsitzenden sind tatsächlich Meister ihres Werkes und Meister des Wordings, was übrigens auch ganz spannend ist. Kleiner Seitenexkurs. Die EZB hat sich ja auch zu Wort gemeldet heute und jetzt sind Spekulationen im Markt und da haben wir die 75 Basispunkte, dass die EZB tatsächlich am 8. September schon um 75 Basispunkte erhöhen würde. Also es kommt ordentlich Dynamik rein, übrigens auch initiiert durch eine Aussage von Jerome Powell, der nämlich auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass die Inflation außerhalb der USA noch wesentlich höher ist als in den USA, die aber ohnehin in den USA schon höher ist. Er hat also ausdrücklich die Inflation in den USA als Benchmark, wenn man so will, bei der Aussage genommen und hat gesagt, dass außerhalb der USA ja teilweise noch wesentlich höhere Inflationsentwicklungen zu sehen sind. Daraufhin überschlugen sich ja dann teilweise auch schon wieder die Kurse. Also es war eine ganz, ganz spannende Situation und vor allem finde ich, hat man wieder viel gelernt, wie wichtig so ein Ereignis ist. Ich meine, Jackson Hole, das hört sich jetzt an wie ein Urlaubsort in Florida, wie so ein Ereignis die Märkte bewegen kann. Und von daher fand ich es ganz spannend. Was hast du denn noch so mitgenommen?
Ich gucke gerade, Jackson Hole, ne, liegt doch irgendwo und ist für Elche bekannt. Also da ist nichts mit am Strand liegen, sondern da ist dann Elchjagd angesagt. Und da ist, liegt in den Rocky Mountains. Also von daher, ne, ist da nichts mit am Strand liegen. Das war klar. James Ballard und Esther George hatten ja schon vorgewarnt. Die hatten ja am Freitag schon im Grunde genommen fast alle aus den Wolken gerissen, als sie gesagt haben, die Fed wird die Zinsen so lange erhöhen, bis sie bei 2% oder bis die Inflationsrate wieder bei 2% ist. Das bedeutet also, die Fed wird nicht vom Tempo runtergehen. Mittlerweile, wenn man heute geguckt hat, ich habe vorhin mal geguckt und heute früh, wenn man auf das FedWatch-Tool guckt, wo ja dann immer von den Experten die Meinung abgefragt wird, wie der Zinsschritt aussieht, da waren wir heute früh beim 75 Basispunkte, hatten die Experten noch 62,5% gesagt, 75 Basispunkte und der Rest hatte halt eben gesagt, nur 50 Basispunkte. Jetzt, wenn man drauf guckt, direkt nach der Rede von Paul, hat sich das ganze Bild wieder ein wenig geordnet, denn jetzt sind nur noch 52% der Meinung, dass es 54,5% der Meinung, dass es 75 Basispunkte wären und wieder die Anzahl der 50 Basispunkte Anhänger hat sich auf 45,5 erhöht. Also, auch hier scheint wieder ein Umdenken stattzufinden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, es hängt davon ab, wie die Inflationsdaten für den August reinkommen. Die kommen ja Anfang September rein und Paul hat ja selber auch gesagt, die Entscheidung über die Zinsen ist ein großes Paket an Daten, was abgewägt werden muss. Sehen wir eine weiter fallende Inflation, glaube ich, werden sie den Märkten entgegenkommen und sagen, okay, 0,5 reichen jetzt, um nicht alle noch mehr aufzuscheuchen. Sollte die Inflationsrate aber wieder über 8,5% reinkommen und wieder steigen und sich Richtung 9 bewegen, dann glaube ich doch, dass wir 75 Basispunkte sehen, weil die Fed dann wieder ein entschiedenes Zeichen setzt, dass man diese Inflation wirklich in den Griff kriegen möchte. Also ich glaube, es hängt viel davon ab und Paul weiß es selber noch nicht genau, wie es aussieht oder alle Mitglieder sind sich noch nicht einig, dass es davon abhängt, wie die Inflationsrate für August reinkommt. Wenn man heute drauf guckt, sehen wir, dass ja schon wieder der Ölpreis über 100 ist und vielleicht könnte sich das auch auf die Inflationsrate negativ auswirken. Also von daher bin ich mir noch nicht sicher, ob es tatsächlich nur 0,5 werden. Ich glaube, nur dann, wenn die Inflationsrate wirklich unter 8,5 reinkommt, also wenn man sieht, dass sie weiter fällt, sollte sie wieder anziehen, dann glaube ich, haut die Fed nochmal einen raus und macht hier 0,75. Aber die Märkte haben ja eigentlich relativ jetzt ja fast gelassen drauf reagiert. Ne? Am Anfang haben sie nochmal sich ein Stück erholt, aber mittlerweile liegt der Dow 1,22% im Minus und der DAX sogar fast 2%. Also der DAX ist wieder an der Marke von 13.000. Also ich glaube, hier rechnen alle jetzt dann doch wieder mit einem großen Zinsschritt. Also Paul hat die Märkte definitiv nicht beruhigt. Du hast die EZB schon angesprochen, damit sind wir beim nächsten Thema. Auch die, ja, die muss ja im Grunde genommen, ist ja zu verdammt schon fast, 75 Basispunkte zu erreichen, denn mittlerweile ist der Euro ja sogar noch unter die Parität gefallen. Also ich glaube, da hat die EZB gar nicht viel Spielraum. Ne? Man möchte den Euro ja wieder ein Stück höher kriegen. Aber welche Auswirkungen hat es für dich aktuell, dass wirklich der Euro unterm Dollar liegt, unter der Parität?
Ja, aktuell kann man, glaube ich, die Situation von der EZB kaum schlimmer bezeichnen, als jetzt während der Aufzeichnung vielleicht auf einer Reißzwecke zu sitzen oder sowas. Also die Situation ist schon sehr, sehr schwierig. Zum einen hat die Situation, dass der Euro unter die Parität gerutscht ist, natürlich auch das Problem, dass wir uns damit noch zusätzliche Inflation importieren durch den starken US-Dollar, weil natürlich bekannterweise die Rohölsorten, Energieträger meistens in US-Dollar abgerechnet werden oder zum großen Teil natürlich, also bei den Rohölsorten auf jeden Fall. Und wenn dann sozusagen der US-Dollar ohnehin dann noch fester ist zu den ohnehin gestiegenen Rohstoffpreisen, also Erdölpreisen, importiert man sich sozusagen zusätzlich dann noch Inflation mit rein. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist natürlich der in der Außenwirkung, im Außenwert werden zwar die Waren und Dienstleistungen von europäischen Unternehmen günstiger, aber es hat natürlich auch eine Signalwirkung für Investoren, die in Europa investieren wollen. Das heißt, auch hier liegt Licht und Schatten dicht beieinander. Man muss also sehen, dass natürlich dann die Investitionsneigung von ausländischen Investoren, die für jede Volkswirtschaft wirklich extrem wichtig ist, natürlich abnimmt, wenn man davon ausgeht, dass der Euro weiter zu einer in Anführungsstrichen Weichwährung wird und unter der Parität bleibt. Und das ist genau das Problem. In dieser Gemengelage befindet sich jetzt auch nur ganz grob erklärt die Europäische Union derzeit. Und man muss halt sehen, dass man das zumindest im volkswirtschaftlichen Gefüge wieder einrenken kann. Zusätzlich hat man natürlich im Innenverhältnis das Problem, dass wir hier mehrere Volkswirtschaften unter einem Hut bekommen müssen und währenddessen zum Beispiel natürlich Zinsanhebungen von zum Beispiel einer französischen oder einer deutschen Wirtschaft vielleicht besser weggesteckt werden könnte als zum Beispiel einer italienisch-spanischen oder portugiesischen. Das ist genau das Problem, wie will die EZB da vorgehen? Die kann ja nicht sagen, so, wir werden jetzt mal die Leitzinsen nur für Deutschland, Frankreich und Niederlande anheben und für die eher angeschlagenen Länder, Spanien, Portugal, Griechenland und so weiter, da lassen wir den Zins unverändert. Das funktioniert ja in dieser Form nicht und von daher ist natürlich genau da das Problem, dass man dann eben mit zusätzlichen Instrumentarien rum experimentiert und versucht eben durch Anleihekäufen in bestimmten Ländern wieder das Renditeniveau auf dem Niveau zu halten, bei dem anderen entsprechend dann auf das Neue zu bringen. eng, den Zinsspread einen zu eng. Also das sind alles Geschichten, wo man die Situation ohnehin noch verkompliziert und man schon gesehen hat, was im Endeffekt dabei auch rausgekommen ist. Also das ist halt auch natürlich ein Indiz dafür, wenn dann eben noch zusätzlich das an eingangs erwähnte Thema der Investitionsneigung nachlässt, das heißt ausländisch-amerikanische Investoren vielleicht überhaupt kein Interesse mehr haben, in europäischen Bonds zu investieren, weil die eben sagen, na Moment mal, ich investiere dort, muss natürlich den Euro ja dann kaufen. Der Euro wertet aber tendenziell weiter ab, weil natürlich auch die volkswirtschaftliche Leistung dann insgesamt nachlässt. Wieso sollte ich das tun? Dann habe ich zwar auf der einen Seite vielleicht eine Rendite, die mir die Anleihe abwirft, aber habe ein Kursrisiko durch den Euro im Verhältnis zum US-Dollar. Und genau da ist halt auch wieder das Problem, kurz erklärt, warum halt die Investitionsneigung natürlich so wichtig ist. Nicht nur auch in der Realwirtschaft, sondern auch an den Finanzmärkten. Das heißt, Auswirkung ist im jeden Fall negativ zu sehen. Und es sollte schleunigst versucht werden, hier wieder über die Parität zu kommen, damit man eben nach außen dann sozusagen natürlich auch das Vertrauen in dieser Währung aufrechterhalten kann. Jetzt habe ich ein bisschen lange gequatscht, jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Hast du denn noch was übrig gelassen?
Ich habe den Teller restlos leer gegessen.
Genau, die Krümel, die da jetzt liegen, will ich auch nicht mehr. Im Grunde genommen, ja, hast du alles schon genau erklärt. Aber ein schwacher Euro, wenn man jetzt noch was Positives finden will, auf der anderen Seite ist natürlich für die exportstarken Unternehmen aus Deutschland, wie die Autobauer oder überall da, wo eben den Dollar gezahlt wird, ja schon wieder eine Finanzspritze oder eine Konjunkturhilfe, weil man da eben dann für seinen Dollar dann ganz gut rund was bekommt. Aber ja, ich glaube, die EZB muss einfach jetzt ran und ich glaube, jetzt kann man auch nicht mehr auf die schwächeren Länder Rücksicht nehmen, sondern jetzt muss man einfach gucken, dass die Euro-Währung wieder ein bisschen Stabilität zeigt und auch wieder über die Parität geht und bleibt ihnen eigentlich im Grunde genommen nichts anderes übrig, als die Zinsen um 75 Basispunkte zu erhöhen. Alles andere würde den Euro weiter schwächen und würde natürlich wieder bedeuten, dass die EZB nicht Herr der Lage ist oder einfach nicht will. Von daher muss die EZB einfach darauf eingehen. Und wir haben ja jetzt schon die ersten Schätzungen, die auch besagen, dass die Inflation war nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone Richtung 10% läuft. Also von daher, wenn Frau Lagarde nicht möchte, dass bald alle in Frankfurt vom EZB-Gebäude auflaufen, dann muss man einfach hier schon wirklich ein kräftiges Zeichen setzen. Hängt natürlich auch alles ein bisschen, du hast die Kernrate eben schon angesprochen, dass die FED da nicht drauf guckt, aber der Ölpreis ist natürlich auch das Zünglein an der Waage und der legt jetzt wieder zu. Besonders Saudi-Arabien möchte die Fördermenge kürzen und alles. Wie spielt das mit rein? Würdest du im Ölpreis jetzt noch long gehen?
Ja, das war natürlich die Hammermeldung überhaupt. Also normalerweise ist ja auch so, dass die Ölpreisnotierung ja immer wieder auch so ein bisschen als Barometer oder Seismograph der globalen Wirtschaft zu verstehen ist. Rohöl gilt ja als Schmierstoff der globalen Konjunktur. Das heißt, wenn natürlich viel produziert wird, muss auch viel transportiert werden. Viel Produktion bedeutet viel Nachfrage nach Erdöl. Viel Transport bedeutet ebenfalls steigende Nachfrage nach Erdöl. Das ist ja erstmal die Ausgangssituation. Die Ölpreise sind ja zurückgekommen, weil immer wieder das unschöne Wort Rezession sowohl in Europa als auch in den USA hochgekommen ist. Und das bedeutet Wirtschaftsleistung rückläufig, weniger Transport, ergo weniger Nachfrage nach Erdöl. Jetzt hat die OPEC Plus natürlich darauf reagiert und hat gesagt, hey, Moment mal, wir sehen hier eine Diskrepanz und zwar zwischen dem spekulativen Charakter in den aktuellen Rohstoffmärkten. Das heißt, dass jetzt hier eine sehr, sehr hohe Nachfrage im Terminmarkt nach den Rohölsorten eben vorherrscht, aber auf der rein physischen Seite, also wirklich in der Realwirtschaft, entsprechend diese Nachfrage nicht wiedergespiegelt. Und daraufhin hat man dann gesagt, man wird jetzt sozusagen dann die Ausfuhren wahrscheinlich kürzen, um eben diese Diskrepanz wieder einholen zu können. Ist natürlich auch eine Sache, die man machen kann. Gut, führte erstmal dazu, dass Rohöl über $100 wieder gesprungen ist. Ich finde es momentan wirklich schwierig, hier langfristige Prognosen zu machen, weil genau dieses Spiel ja momentan vorherrscht. Das heißt, man hat auf der einen Seite diesen rezessiven Charakter natürlich, der auch dazu nochmal oder der nochmal ein bisschen befeuert wird durch die jetzt weiter ansteigenden Zinsen, die natürlich auch die Konjunkturentwicklung weiter dämpfen. Und man hat natürlich auf der anderen Seite die OPEC-Plus-Länder, die darauf ebenfalls reagieren. Das heißt, ich glaube, ein richtiges Hinausschießen sehen wir nicht. Das würde auch gar nicht wünschenswert sein. Aber ich sehe ganz ehrlich auch keine nachhaltige Schwäche mehr. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich relativ zügig beim Rohölpreise unter $80 sehen, sondern ich glaube maximal, oder dass wir eben eher so in diesem Niveau von 90, 95 US-Dollar zurückfallen könnten und dann tatsächlich wieder diese Verbalintervention bzw. tatsächlich weitere Kürzungen eintreten, weil eben die OPEC-Plus-Länder dann doch anscheinend ein sehr starkes Interesse haben, den Rohölpreis in dieser Range zwischen 90 und 100 US-Dollar erstmal zu halten. Also deswegen weiß ich nicht, ob das momentan wirklich so ein klassischer Trade ist, wo ich sagen würde, ja, der geht absolut in die eine oder andere Richtung. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, wir haben noch vergessen, die möglichen Lockdowns, die immer in China noch sind, die auch die Nachfrage nach unten drücken könnten. Wenn ja da alles dicht ist, dann ist auch die Nachfrage nach Öl wieder geringer, was den Ölpreis nach unten drücken könnte. Ja, aktuell ist es, glaube ich, überhaupt in jeglicher Form schwierig, irgendwelche Prognosen zu wagen, ob man das auf den DAX bezieht, ob man es auf Öl bezieht, ob man es auf Gold oder Bitcoin. Ich glaube, man kann alles in einen, alles in einen Sack stopfen und egal, was du rausziehst, du wirst keine auch nur irgendwie vernünftige Aussicht hinkriegen, weil man immer alles dreht. Manchmal sind die Anleger die Könige darin, die Probleme wegzuschieben. Wir haben es ja gesehen, bis Freitag hat der Aktienmarkt wieder enormen Schwung geholt, als ob gar nichts gewesen wäre, als wenn es keinen Ukraine-Krieg gibt, als wenn die Inflation schon wieder bei 2 ist und als irgendwie jetzt auch vor der Paul-Rede der DAX wieder 2 Tage lang im Plus, so als wenn irgendwie die mit der Sache vertrauten Personen in die Rede schon mal reingehört hätten, aber die müssen sich ja jetzt, wenn man sich das anguckt, kräftig verhört haben. Paul hat ja jetzt wirklich nochmal ein kräftiges Signal an die Märkte gesendet. Also wir werden auf Teufel komm raus die Inflation nach unten drücken. Und das wird, er hat auch nochmal gesagt, das wird auch Schmerzen geben für Haushalte und Unternehmen. Und damit ist klar, aktuell ist man am Aktienmarkt nur langfristig und auch beim Öl nur vielleicht langfristig unterwegs. Man kann kurzfristig keine Prognose abgeben. Vielleicht ziehen die Ölpreise jetzt noch ein bisschen an, aus den Gründen, die du genannt hast. Und nächste Woche kann schon wieder irgendwas anderes kommen. Dann gibt es einen Lockdown in China und dann fallen die Ölpreise schon wieder. Wir werden es sehen. Es ist schwer zu prognostizieren. Jetzt sind sie gerade mal wieder kurz über 100 Dollar gewesen, aber WTI ist jetzt auch schon wieder heute ein Stück weit runter, ist wieder unter 100 gefallen. Also es ist ein ewiges Auf und Ab, je nach der Laune und hat auch zu viel spekulativen Charakter. Von daher würde ich mich jetzt darauf festlegen, dass wir eher so um die 100 Euro in eine stabile Seitenlage beim Ölpreis eintauchen. Mal sind wir ein Stück drüber, mal sind wir ein Stück drunter. Aber dass er jetzt nochmal so richtig nach oben schnellt, glaube ich nicht. Aber ich glaube auch leider nicht, dass er so richtig nach unten abfällt. Also von daher, ja, nehme ich mal den bequemen Mittelweg in dem Falle. Und wir kommen jetzt auch zum bequemen Mittelweg, nämlich zu den Aktien und Teil 2 von Come On. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten. Die Fragen können Sie uns immer wieder gerne schicken an redaktion@onvista.de und dann ist Ihre Frage vielleicht auch schon bald in diesem Podcast. Heute ist Tag 2 nach dem Aktiensplit von Tesla. Ist die Aktie in Kauf nach dem Split für dich?
Ich glaube, das ist eine der meistgestellten Fragen in den letzten 3 Wochen gewesen. Ja. Also ich glaube, die ist wirklich jede Woche mindestens 3-mal vorgekommen. Aber tatsächlich ist es so, grundsätzlich mal, Tesla ist eine Glaubensfrage. Das kann man nicht anders formulieren. Es ist ein innovatives Unternehmen, was wirklich im Automotive-Sektor sehr, sehr viel rockt, zerrockt hat und auch komplett neu sortiert hat. Und so muss man sehen. Das heißt, wenn man daran glaubt, dass das Unternehmen auch in Zukunft weiterhin diesen Sektor dermaßen durchwühlt, zerwühlt und verändern kann und damit vor allen Dingen dann natürlich auch Geld erwirtschaften kann, der kann eine Tesla-Aktie kaufen, am besten so eine Position holen, wo man sagt, hey, ich lege mir die weg, ich achte da nicht weiter drauf und vielleicht sind die in 5 oder 10 Jahren das X-fache wert. So würde ich es sehen. Ansonsten ist wirklich Tesla, von der fundamentalen Seite her kann man die aus meiner Sicht heraus wirklich kaum vernünftig bewerten. Guckt man sich die aktuellen Situationen und Wachstumszahlen bzw. Ergebnisse an, dann sagt, kann man hier ein überteuertes Automobilunternehmen einfach nur vorfinden, wenn man eben im Verhältnis zu Volkswagen, Porsche, Toyota, GM, Ford guckt. Die sind alle wesentlich günstiger, aber es ist genau dieser Innovationscharakter und auch natürlich die illustre CEO-Persönlichkeit Elon Musk, die ja dieser Aktie in sich diesen Esprit gibt. Und deswegen würde ich mal diesen Aktiensplit per se überhaupt nicht weiter zur Kenntnis nehmen, weil es hat sich ja nichts getan. Das heißt, im Endeffekt ist nur das Kursniveau günstiger geworden. Das heißt, diejenigen, die sich vielleicht vorher eine Aktie nicht leisten konnten, aber unbedingt eine Tesla-Aktie haben wollen, na klar, die sollen jetzt kaufen, weil natürlich genau dann eben der Punkt dazu zählt, den ich am Anfang gesagt habe. Es ist eine Glaubensfrage und keine Bewertungsfrage. Diejenigen, die sich vorher die Aktie hätte kaufen können, es nicht gemacht haben, die haben doch jetzt überhaupt keinen Grund. Warum sollen sie denn jetzt auf diesem niedrigen Kursniveau kaufen, wenn sie es vorher schon nicht gemacht haben? Von daher denke ich mal, so die Aktiensplits, die sind natürlich gerade in Bullenmärkten wirklich eine ganz, ganz wesentliche Entscheidungskraft oftmals, weil danach richtig nochmal so ein Drive reinkommt. Wir sind aber momentan im Bärenmarkt und da wären eher Aktiensplits teilweise auch nochmal Beschleuniger eben im Abwärtsphasen, weil natürlich dann Folgendes passieren kann. Jemand, der sich vielleicht bei 200 US-Dollar vor einigen Jahren mal eine Aktie geholt hat, der hat die immer noch im Depot, will die Aktie ja auch weiter in seinem Bestand behalten, konnte die aber nicht verkaufen, weil er halt nur diese eine Aktie hat. Jetzt hat er die Möglichkeit, weil er drei Aktien hat, dass er sagt, okay, hey, ich nehme ein paar Teilgewinne mit, schmeiß eine Aktie oder zwei raus und wenn das eben 1 Million Anleger machen oder von mir aus auch 100.000, dann kommt natürlich entsprechendes Material raus. Und das ist immer so ein bisschen der Nachteil natürlich, der dann auch bei Aktiensplits passieren kann. Deswegen, also das ist wirklich eine Glaubensfrage eher. Doch lange Zeit eine Glaubensfrage war die Aktien von Plug Power, ein Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor. Ich finde auch meines Erachtens nach natürlich eines der interessantesten Unternehmen aus diesem Sektor. Die konnten nun anderen Technologiegiganten Amazon als Käufer gewinnen. Ist die Aktie jetzt für dich daraus gehend ein Muss?
Kein Muss, aber ein
kann.
Ja, auch nicht kann. Wir liegen irgendwo dazwischen. Ich habe ja schon immer gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von Plug Power, aber aus dem einfachen Grund, dass Plug Power in der Lage ist, schlüsselfertige Lösungen anzubieten. Man kann einfach sagen, pass auf, ich möchte meine Autos oder meine Gabelstapler oder was auch sonst immer mit Wasserstoff betreiben. Macht mal. Und dann kommt Plug Power hin und sagt, ja, machen wir. Und wenn sie fertig sind, kann man da seinen Wasserstoff einfach zapfen. Sie haben klug, wirklich vor Jahren klug investiert, klug dazugekauft. Das wird sich jetzt auf lange Sicht, glaube ich, bezahlt machen. Mit Amazon hat man jetzt ab 2025 noch einen Käufer gefunden, 2025, der natürlich jetzt Wasserstoff kauft, um auch für sich sein Ziel zu erreichen, emissionsfrei zu werden. Insgesamt gesehen ist die Aktie jetzt innerhalb von 2 Monaten hat sie sich wieder verdoppelt. Innerhalb von einem Jahr gab es mal eine Phase, da war sie ein Ten-Bagger innerhalb von einem Jahr. Deswegen, dass wir da ganz oben hinkommen, glaube ich nicht. Aber ich glaube, Plug Power wird eins der Wasserstoffunternehmen sein, die sich am Ende am Markt durchsetzen und einer der großen Player wird, die vielleicht tatsächlich in Konkurrenz Konkurrenz treten können zu etablierten Unternehmen wie einer Siemens Energy, der das ja auch alles kann, oder wie Linde, die das auch alles haben. Ich glaube, da wird Plug Power aufschließen. So ähnlich, wenn man es vergleichen will, ist vielleicht Plug Power im Wasserstoff das BioNTech, was BioNTech für die Pharmabranche ist, wenn sie tatsächlich ihre ganzen Krebsmedikamente und ihre Krebspipeline mit mRNA-Technologie, wenn sie da die Phasen schaffen und Medikamente an den Start bringen, dann wird auch eine BioNTech zu den großen Pharmakonzernen aufschließen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei Plug Power. Mit Amazon hat man jetzt wieder einen geschickten Käufer gewonnen. Ansonsten hat man natürlich die üblichen Probleme, die Aktie hochvolatil werden oder hochvolatil bleiben lassen. Das sind die Zahlen. Da sieht man immer mal wieder, der Umsatz steigt, aber auch das Minus steigt, weil man immer noch kräftig investieren muss, weil Wasserstoff eben immer auch noch nicht so richtig billig ist. Und von daher muss man hier einen langen Atem mitbringen. Aber ich glaube, auf jetzt würde ich einen Rücksetzer abwarten nach dem riesigen Kurssprung, den wir jetzt gesehen haben innerhalb von 2 Monaten. Und dann finde ich, ist die Aktie auf lange Sicht, auf ganz lange Sicht ja ein Muss. Und damit kommen wir zur Telekom. Da T-Mobile US kooperiert jetzt mit SpaceX. Also die Telekom hat Elon Musk an Bord. Ist das neuer Schwung für die Telekom-Aktie?
Na, wenn man sich das Konstrukt mal genauer anschaut, ist es wirklich mega, mega interessant. T-Mobile USA oder US, hab's bereits gesagt, wird zukünftig die Starlink-Satelliten von SpaceX nutzen dürfen, um eben da direkt über die Handys, und das ist das Wichtige, sich mit den Satelliten verbinden zu können und dadurch dann zum einen natürlich eine wesentlich größere Netzabdeckung in den USA erreichen zu können. Das heißt, man kann dann wirklich selbst in ländlichsten Regionen entsprechend die Telefone nutzen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für Deutschland, fällt mir gerade ein, wenn ich so überlege. In Hamburg gibt es, glaube ich, so viel Funklöcher wie Schlaglöcher in irgendeiner Dorfstraße in Mecklenburg-Vorpommern. Aber egal. Gut, auf jeden Fall wäre das auch eine Möglichkeit hier in Deutschland. In den USA wird das halt jetzt gemacht entsprechend. Man nutzt also dort die Satellitentechnologie und kann dadurch natürlich eine größere Netzabdeckung auf der einen Seite erreichen. Zum Zweiten, was auch viel wichtiger ist, eine wesentlich größere Bandbreite. Und das ist halt auch das Spannende. Das heißt, ganzen Technologien, ganzen Anwendungen, die man eben auf der digitalen Seite hat, sind dann natürlich wesentlich komfortabler auch nochmal zu nutzen. Das heißt, diese beiden Aspekte in Kombination könnten T-Mobile US dann natürlich zukünftig noch wesentlich mehr Kunden ins Portfolio, könnte man sagen, oder in die Kundendatenbank spülen. Warum ist das interessant für Deutsche Telekom? Ja, ganz einfach, weil die Deutsche Telekom ja Großaktionär bzw. die Muttergesellschaft der T-Mobile US ist und demzufolge davon natürlich dann indirekt auch profitiert, wenn es eben der Tochter gut geht in den USA, dann wird auch die Telekom entsprechend profitieren können. Also von daher, ja, ich finde die Telekom eh ganz spannend, gerade in den aktuellen Zeiten. Schöner defensiver Telekommunikationswert. Die Nachricht fand ich mega. Ich denke, die könnte sich perspektivisch durchaus positiv für T-Mobile US auszahlen. Ja, interessant ist auch, was jetzt das mit Peloton ist, die ja mit Zahlen kamen, Verkäufe über Amazon, Turnaround. Meinst du, die Aktie hat es jetzt gepackt oder ist es nur ein kurzes Aufflammen?
Ein kurzes Aufflammen. Aber interessant an der Sache ist, dass Amazon einen Hattrick hingelegt hat in dieser Woche. Ne? Mittwoch war die Sache mit Peloton. Da sprechen wir jetzt drüber. Donnerstag war die Sache mit Plug Power, über die wir schon gesprochen haben. Und heute war ja noch das Gerücht, was aus Schweden kam, dass Amazon angeblich für Electronic Arts bieten würde. Ja, also haben die in lupenreine Hattrick hingelegt. 3 Tage, 3 Aktien, 3 Verbindungen mit Amazon und 3-mal waren die Aktien jeweils 2-stellig im Plus. So, jetzt kommen wir zu Peloton und Amazon. Für Peloton ist es ein neuer Weg, das müssen wir auf der einen Seite tatsächlich sagen. Man wird jetzt seine Produkte zum ersten Mal nicht nur über die eigenen Showrooms oder über die eigene Internetseite verkaufen, sondern man bietet sie auch über die Internetseite von Amazon an, was natürlich von der Reichweite her eine enorme Vergrößerung ist. Deswegen wurde auch der Deal mit einem Plus von 20% gefeiert. Wäre auch eigentlich nicht so schlecht gewesen, wenn Peloton nicht am nächsten Tag die Zahlen veröffentlicht hätte. Weil da ging es dann wieder in der fast gleichen Größenordnung wieder abwärts, weil die Zahlen nach wie vor desaströs sind. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe ein Produkt, was nicht mehr so gut läuft, weil zum einen die Sonderkonjunktur Corona, dadurch Lockdowns und nur Sport quasi in den eigenen 4 Wänden meine Produkte nach oben befördert haben oder beliebter gemacht haben. Und jetzt habe ich eine Situation, wo es eben nicht mehr so ist und wo alle wieder ins Fitnessstudio gehen können. Jetzt, wenn man wieder auf den Preis guckt und wir haben Inflation und wir haben Ausblick oder sind auf dem Weg in eine Rezession, wer hat dann das Geld, sich noch so ein teures Fahrrad zu holen? Man muss ja unterm Strich sagen, die Produkte von Peloton sind nicht billig. Und wer kann sich das jetzt noch leisten? Und macht es da einen Unterschied, ob ich sie nur über meine eigene Seite verkaufe oder über Amazon? Über Amazon sind sie auch nicht billiger. Und deswegen wird man vielleicht 1, 2, 3 mehr Kunden eventuell anlocken können. Aber ich glaube, unterm Strich wird es nicht so viel bringen. Für mich ist Peloton ein klarer Übernahmekandidat. Und Peloton müsste nicht gucken, die Reichweite der Verkaufsmöglichkeiten seiner Produkte zu finden, sondern Peloton müsste den Mittelweg finden, auch ein preisgünstigeres Modell auf den Markt zu bringen. Apple hat vorgemacht, dass es funktioniert, indem man eine billigere Variante des iPhones angeboten hat, die sich auch sehr gut verkauft. Und genau diesen Weg müsste Peloton meiner Meinung nach gehen und müsste hier vielleicht eine abgespeckte Version seiner Fitnessgeräte, seines Heimtrainers auf den Markt bringen, was vielleicht die Kunden dann eher anspricht, wo man sagt, okay, es kostet nur die Hälfte und dann kann man vielleicht überlegen, ob man sich sowas nach Hause stellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist der Turnaround in der Aktie damit nicht geschafft und Kursziel ist weiterhin Richtung Null, auch wenn Peloton keiner kauft. Schlechte Zahlen haben wir auch bei Agent gesehen, der Bezahldienstleister. Sind die für dich eine Chance oder ein Risiko?
Na gut, wir sehen momentan natürlich eine Phase, in der gerade so eine Wachstumsunternehmen wie Agen extrem schwierige Standpunkte haben. Das 2006 gegründete Unternehmen ist ja hauptsächlich natürlich im E-Commerce tätig. Klar, man ist als Online-Payment-Anbieter natürlich in diesem Wachstumssegment unterwegs. Und was hat man in den letzten Jahren gemacht? Man hat natürlich versucht zu wachsen. Und das vor allen Dingen in Europa, was auch gelungen ist. Hier hat man mit Abstand den größten Umsatz generieren können, aber man wollte natürlich auch in den Regionen Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum übermäßig den ins Geschäftsfeld einsteigen. Und das kostet natürlich Geld, das kostet Marge. Und das ist momentan genau das Problem. Das bedeutet, dass Agent insgesamt ein hohes KGV ausweist, weil man eben zu expansiv unterwegs ist. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja ein Wachstumsunternehmen, dass die Gewinn machen, ist ja schon prima. Ja, das stimmt. In normalen Börsenphasen, in Phasen, wo die Märkte seitwärts laufen oder wo eben dann eben auf zum Beispiel ein Bullenmarkt ist, da ist es sicherlich richtig. Im Bärenmarkt sieht es aber anders aus. Da gucken Investoren wirklich risikoavers auf Unternehmen und wollen keine hohen KGVs bei Unternehmen vorfinden, vor allen Dingen, wenn dann natürlich auch noch die Wachstumszahlen rückläufig sind. Warum sind die bei Agent momentan rückläufig? Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Man hat Reisekosten mit angeführt, dass die eben da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich denke mal, keine Ahnung, ob da vielleicht ein Übersetzungsfehler drin liegt. Ich fand es viel prägnanter, dass eigentlich die fehlenden Fachkräfte, die man momentan hat, dass man also hier wirklich teilweise nicht mehr an das Personal rankommt, wesentlich aussagekräftiger, und denke auch, dass das genau das Problem ist. Das heißt, Agent will gerne schneller wachsen, kann es aber nicht, und das bremst natürlich momentan und führt einfach dazu, dass man viele Aufträge nicht abwickeln konnte. Muss man die Aktie jetzt haben? Nein, muss man nicht. Hier sollte man wirklich erstmal abwarten, bis sich die Märkte wieder beruhigen, bis vor allen Dingen auch das Konsumverhalten, und das ist ja auch wichtig für Agent. Agent ist ja im E-Commerce tätig, das heißt, man vermittelt hier sozusagen die Zahlungsmodalitäten und Transaktionen, und wenn eben die weniger werden, verdient natürlich auch eine Agent weniger. Das bedeutet, dann, wenn die Konjunktur wieder sich erholt, wenn wieder ein Silberstreif am Horizont ist, dann würde ich auf jeden Fall wieder eine Agent ins Depoling beziehungsweise mir auf die Watchlist sowieso nehmen, aber auch wieder in Erwägung ziehen zu kaufen. Momentan sind einfach ganz, ganz viele Risiken noch drin, und man weiß eben auch nicht, wie lange natürlich diese Konsumzurückhaltung vielleicht auch zum Konsumverzicht wird und sich das dann natürlich auch bei Agent entsprechend zeigt durch geringere Transaktionen.
Ja, und wir haben jetzt auch noch geringere Worte, denn wir sind am Ende von Teil 2 und kommen damit zu Teil 3. Und da gucken wir drauf, welche Aktien bei OnVista im Fokus stehen und welche bei der Comdirect verstärkt gehandelt werden. Teil 3, ich habe schon verraten, worum es geht, und wir legen auch direkt los. Alibaba, was wird bei euch gemacht? Verkauft oder gekauft?
Nee, die haben tatsächlich den Ritterkuss als Dornröschen bekommen und sind gekauft worden. Die sind auch in den letzten Tagen stark angestiegen. Da waren Spekulationen im Markt, dass sich die USA mit China geeinigt hat, dass man hier den Streit bezüglich der Bilanzprüfung chinesischer Unternehmen beilegen würde. Und da war ja Alibaba auch mit einem Unternehmen, was eben auf der Blacklist stand. Demzufolge haben hier die Anleger zugegriffen. Wenn man sich das Kursniveau ansieht, ist ja auch brutal. Die Aktien sind ja buchstäblich verprügelt worden. Vielerlei Gründe waren schuld. Demzufolge auf jeden Fall mal in dieser Woche ganz klar unter den Top 5 sogar der ausländischen Werte, die ganz stark gehandelt wurden. Bei euch sind die Aktien von Bayer gesucht worden.
Ja, Bayer waren ja zuletzt ein wenig unter Druck. Es gab ja mal wieder ein paar negative, leicht negative Nachrichten, und da sind sie im Sog der allgemeinen Marktstimmung auch nach unten gegangen. Aber dann kamen wieder positive Analystenstimmen und die Aktie hat wieder ein bisschen zugelegt. Und deswegen haben bei uns alle natürlich drauf geguckt, wer empfiehlt jetzt Bayer zu kaufen, wo liegt das Kursziel. Und von daher war die Aktie bei uns sehr gesucht, und sie ist ja auch quasi Stammgast bei uns hier in der Sendung. Wir haben es oft genug gesagt, für langfristige Investoren, finde ich, ist die Bayer-Aktie immer, immer einen Blick wert. Während die Shop-Apotheke ja die Produkte vielleicht von Bayer vertreibt, aber sich mit dem E-Rezept rumschlagen muss, was mal vielleicht kommt, vielleicht auch wieder nicht. Wie reagieren die Anleger bei euch da drauf?
Ja, genau so. Unentschlossen kann man ganz klar sagen. Die Shop-Apotheke-Aktien auch unter den Top 5 gewesen in dieser Woche. Und das zeigt sich wirklich ganz, ganz rege Handelsaktivitäten. Es wurde sehr, sehr viel gekauft, sehr, sehr viel verkauft. Und das hat genau damit zu tun, wie du es gesagt hast. Hü, hot, also zum E-Rezept gab es ja in dieser Woche doch einige Nachrichten, die einfach die Aktien nicht nur von Shop-Apotheke, sondern auch von Zarose Group wirklich buchstäblich durchgewirbelt haben. Wilde Spekulationen, und demzufolge die Aktien auf jeden Fall mal vom Transaktionsvolumen ganz, ganz weit vorne dabei. Aber eine klare Tendenz konnte man nicht so richtig ausmachen, aber zumindest mal erwähnenswert. Ja, die war da bei euch im Board bestimmt auch viel erwähnt worden, oder?
Ja, klar. Es ist immer, dass viele auf Warta gucken. Man hofft ja immer bei Warta auf den tatsächlich neuen Kunden, der jetzt für die For Drive Batterie kauft, V4 Drive. aber es ist keiner da. Und von daher wird das Warten oder man muss fast, wenn man auf den Kurs manchmal guckt, auch sagen, das Leiden immer größer. Aber tja, ich glaube, ich wäre hier weiterhin, meiner Meinung nach, wäre ich weiterhin außen vor. Ich habe die Woche mich mit den Batterieherstellern und alles mal noch ausführlicher beschäftigt und bin da auf eine Enovix gestoßen. Die sollte man sich mal angucken. Ich glaube, die wird Warta nicht nur Kunden abgrasen, auch das Leben etwas schwer machen, völlig neu, innovativ. Und hier gibt es Kursziele, die im dreistelligen Bereich liegen, die mittlerweile ausgerufen werden. Und die Aktie liegt mittlerweile nur bei $22. Heute verliert sie nämlich 7%. Ich habe bei Mahlzeit schon versucht, die ins Musterdepot zu kaufen. Da ist sie mir aber weggelaufen. Aber vielleicht, dank Jerome Powell heute, kriege ich vielleicht eine zweite Chance. Wir schauen mal. Man muss ja alles auch ein bisschen mit, ja, nicht Humor, aber auch die positiven Seiten sehen. Klar krachen jetzt viele nach unten, aber krachen auch viele Qualitätsaktien heute mit nach unten. Und da, wo man noch nicht zum Zuge gekommen ist, die man schon immer mal haben wollte, kann man jetzt in den nächsten Tagen mal gucken, wie tief fällt die denn jetzt? Und damit kommen wir zur AXA. Ist eigentlich ein Fels in der Brandung, Versicherer, oder?
Ja, genau das, was du gerade bei Warta beschrieben hast oder beziehungsweise bei dem anderen Batteriehersteller, kann man wirklich auf AXA auch übertragen. Die haben in der letzten Woche wirklich einen sehr, sehr schönen Kursboden ausgebildet. Das konnte man sehen, 23,60, 23,80 scheint wie so ein bisschen eingezogen zu sein. Und dadurch sind die Aktien tatsächlich bei unseren Kunden auch eher in den Vordergrund getreten. Wahrscheinlich haben hier viele genau auf diesem Niveau sich die Aktien entsprechend in die Depots gelegt, weil eben Versicherungswerte ja Profiteure von anziehenden Zinsträgern Trends sind. Man hat hier eben auf der Kostenseite Entlastung, man bekommt auf der Ertragsseite einen kleinen Turbo rein. Also von daher sind Versicherungswerte und Bankenwerte dort gesucht gewesen und dann demzufolge die AXA in der vergangenen Woche unter den Top-Titeln, die wirklich sehr stark gehandelt wurden und demzufolge eher gekauft wurden. Ein guter anderer Qualitätstitel, der ja auch mittlerweile, weiß nicht, ob Kaufniveau erreicht hat, aber ein Musterdepotwert sein könnte, Nvidia, oder?
Ja, je nachdem, wenn man eingestiegen ist, ne? Wenn man vor der Gewinnwarnung oder vor der Prognosekürzung eingestiegen ist, dann ist es nicht so gut gelaufen. Aber jetzt kamen die endgültigen Zahlen, die haben natürlich bei uns auch wieder auf der Seite angeguckt und der Ausblick war dann auch nochmal unter den Erwartungen und ein wenig schwächer. Das hat trotzdem der Aktie zumindest an dem Tag nochmal, das war gestern, zum Plus verholfen. Unterm Strich ist aber jetzt, glaube ich, heute wieder ein bisschen Polen oder Land unter. Und von daher muss man sagen, würde ich hier noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, wenn jetzt auch Nvidia unter den Aussagen von Powell leidet, dass hier sich auch dann bald schon wieder eine Chance ergibt für alle, denen die Aktie bislang davongelaufen ist. Und wir laufen jetzt nicht davon, aber wir sagen, schönes Wochenende, denn das haben wir uns jetzt verdient.
Ja, ich laufe jetzt doch davon und zwar ins Wochenende.
Ja. Da wünsche ich dir viel Spaß beim Laufen. Ich gehe eine Runde mit dem Hund. Laufen ist hier noch zu schwül für Laufen. Ich warte, bis es geregnet hat. Dann können wir vielleicht über Laufen nachdenken. Ansonsten vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von Come On, dem Börsenpodcast.